온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola und willkommen zum Onda Info 183. In den letzten Monaten sind Nachrichten bei uns irgendwie zu kurz gekommen. Das werden wir mit diesem Onda Info wieder etwas ausbügeln. Es erwarten euch also Nachrichten zu folgenden Themen. Zwischen Deutschland und Brasilien soll ein Energieabkommen unterzeichnet werden. Dadurch werde der brasilianische Urwald nicht gefährdet, verspricht unser Umweltminister. Brasilianische Forscher und Umweltexperten sehen das jedoch ganz anders. 2 Jahre nach dem brutalen Polizeiüberfall auf das Städtchen San Salvador Atenco in Mexiko sind die Verbrechen noch immer ungesühnt. Wegen dieser Straflosigkeit hat Amnesty International nun schwere Vorwürfe gegen die mexikanische Regierung erhoben. Nach Millionen anderer Menschen sind nun auch die indigenen Nukak zwischen die Fronten des kolumbianischen Krieges geraten und mussten aus dem Dschungel an den trostlosen Rand einer Großstadt flüchten. Die NGO Survival International macht auf ihr Schicksal aufmerksam. Und noch eine Meldung von der Front. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die 4. Flotte der USA nicht mehr gebraucht. Jetzt wird sie jedoch reaktiviert, in den Gewässern um Südamerika. Und so viel möchte ich jetzt schon verraten, der dazugehörige Flugzeugträger heißt George Bush. Und nach langer Zeit gibt es mal wieder einen Kommentar. Bolivien hat durch die drohende Spaltung des Landes internationale Aufmerksamkeit erhalten. Unser Bolivien-Experte beschreibt seine Sicht zu den Hintergründen und Aussichten dieses Machtkampfes. Als einzigen längeren Beitrag stellen wir euch die Theatergruppe Redemonios vor, die ihr Domizil in einem leerstehenden Haus in Sao Paulo aufgeschlagen hat. Ihr Stück heißt dann auch A Casa, handelt aber in der Steppe. Wie ihr euch sicherlich alle erinnern werdet, haben wir euch in der letzten Sendung die argentinische Musikerin Cambeshkin vorgestellt. Nur für einen Song von ihr war kein Platz mehr. Das holen wir dafür heute nach. Doch zunächst schalten wir um zu den Nachrichten, unterlegt mit Musik, die ebenfalls von argentinischen Frauen kommt, nämlich von Las Corvettes.
Nachrichten.
Brasilianischer Biokraftstoff unbedenklich? Deutschland und Brasilien wollen am 14. Mai ein bilaterales Energieabkommen unterzeichnen. Es soll Regelungen zum Import von Biokraftstoffen, unter anderem aus Zuckerrohr gewonnenes Ethanol, aus Brasilien enthalten. Bundesumweltminister Gabriel sieht durch das Abkommen den brasilianischen Urwald nicht gefährdet, so der Minister heute auf einer Pressekonferenz in Berlin. Brasilianische Umweltverbände hätten ihm während seines Aufenthalts Anfang Mai in Brasilien bestätigt, der Zuckerrohranbau stelle für Brasilien derzeit noch keine Bedrohung dar. Gabriel hatte bereits in Brasilien erklärt, er sehe die EU-Nachhaltigkeitskriterien für den Import von Biotreibstoffen aus Brasilien bereits heute erfüllt. Auch seine Amtskollegin, die brasilianische Umweltministerin Marina Silva, ist dieser Meinung. Sie beteuerte anlässlich des Besuchs des deutschen Umweltministers, die Produktion von Ethanol aus Zuckerrohr in Brasilien gehe weder zu Lasten des Regenwaldes noch der Nahrungsmittelproduktion. Dem widersprechen Zahlen des brasilianischen Forschungsinstituts Imason. Es gab vor ein paar Tagen bekannt, dass in den süd- und südostamazonischen Bundesstaaten Mato Grosso und Pará von Januar bis März mindestens 214 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt wurden. Dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum im Jahr zuvor. Scharfe Kritik am geplanten deutsch-brasilianischen Energieabkommen übte auch die katholische Kirche Brasiliens. Roberto Malvezzi, Umweltexperte der brasilianischen Bischofskonferenz, unterstrich in einem Gespräch mit der katholischen Nachrichtenagentur CAN, das Prinzip der Nachhaltigkeit werde in Brasilien überhaupt nicht beachtet. Zuckerrohrplantagen seien eine der umweltschädlichsten Monokulturen überhaupt. Immer mehr Regenwald werde für zusätzliche Plantagen abgeholzt, auf denen die Arbeiter zudem unter sklavereiähnlichen Bedingungen ausgebeutet würden. Auch sei längst nachgewiesen, dass der von Brasilien geförderte Ethanolboom der Nahrungsmittelproduktion schade. So seien in Brasiliens größter Stadt São Paulo innerhalb eines Jahres allein die Bohnenpreise um 168% gestiegen. Die katholische Kirche Brasiliens appellierte an die deutschen Kirchen, die Öffentlichkeit hierzulande über die gravierenden Hintergründe des geplanten bilateralen Energieabkommens aufzuklären. San Salvador Atenco. Amnesty International kritisiert 2 Jahre Straflosigkeit. Zum 2. Jahrestag der Übergriffe von Polizeikräften auf Bewohner und Bewohnerinnen der mexikanischen Ortschaft San Salvador Atenco im mexikanischen Bundesstaat Estado de México hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schwere Vorwürfe gegen die mexikanische Regierung erhoben. Bis heute hätten die 26 Frauen aus San Salvador Atenco, die am 3. und 4. Mai 2006 Opfer von Vergewaltigungen und sexueller Folter durch Polizisten geworden seien, keine Gerechtigkeit erfahren. Diese Politik der Straflosigkeit zeige, wie wenig die mexikanische Regierung sich dafür engagiere, der Folter und Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen. Derzeit sind im Fall San Salvador Atenco 6 Polizisten wegen Machtmissbrauchs und unrechtmäßigen sexuellen Handlungen angeklagt. Die Art der Anklage reflektiere nicht die Schwere der Übergriffe auf die Frauen, so Amnesty International. Auch seien viel mehr Polizisten an den Übergriffen beteiligt gewesen. Am 3. und 4. Mai 2006 waren mehr als 3.500 Polizisten in San Salvador Atenco gegen gewalttätige Proteste der Einwohnerinnen vorgegangen. Diese hatten sich entzündet, nachdem Behörden versucht hatten, in Texcoco, einem Nachbarort von San Salvador Atenco, ambulante Blumenverkäuferinnen zu vertreiben. Der Einsatz in San Salvador Atenco war international in die Schlagzeilen geraten, weil die Polizei unverhältnismäßig brutal gegen die Anwohnerinnen Atencos vorging. Polizisten sagten nach dem Einsatz aus, man habe ihnen befohlen, auf alles einzuprügeln, was sich bewege. Auch der Gebrauch von Schusswaffen sei ausdrücklich gestattet worden. Der Polizeieinsatz hatte 2 Todesopfer gefordert.
Gewaltsame Vertreibungen in Kolumbien. Die letzten überlebenden Nukaks sind auf der Flucht. Am Rande von San José, der Hauptstadt des Departement Guaviare, haben sich inzwischen etwa 130 Angehörige des indigenen Volkes der Nukak in einem provisorischen Flüchtlingslager niedergelassen. Die Nukak berichteten, dass sie Mitte April von Truppen der Guerilla FARC angegriffen wurden. Zuvor waren sie von der kolumbianischen Armee und paramilitärischen Einheiten gezwungen worden, FARC-Stellungen anzugeben. Die Nukak sind eines der letzten nomadischen Völker, das in den Wäldern des nördlichen Amazonasbecken lebt. Nach Angaben der NGO Survival International geraten die Nukak aufgrund der strategischen Bedeutung ihres Territoriums für Coca-Pflanzung und als Rückzugsgebiet bewaffneter Gruppierungen immer wieder zwischen die Fronten des kolumbianischen Konfliktes. Hunderte Nukak wurden Opfer von Morden und Vertreibungen. Die Überlebenden leiden an Hunger und Verelendung in Flüchtlingslagern. Seit dem ersten Kontakt im Jahre 1988 haben vermutlich nur 450 Mitglieder des Volkes überlebt. Die Situation der Nukak ist kein Einzelfall in Lateinamerika. Die Chepiachi, ein Komitee indigener Völker in Lateinamerika, forderte die betroffenen Regierungen deshalb zu raschem Handeln auf. In einem Bericht vor dem Ständigen Forum über indigene Angelegenheiten der Vereinten Nationen erklärte die Organisation, dass die Mehrzahl der Völker, die wie die Nukak ohne Kontakt zur Außenwelt leben, vor der Auslöschung stehe.
Die Rückkehr der 4. US-Flotte. Die USA haben angekündigt, zum 1. Juli die 4. US-Flotte für den Einsatz in Südamerika und der Karibik zu reaktivieren. Die Flotte soll laut Aussagen des Pentagons dabei helfen, den Terrorismus und den Drogenhandel in der Region zu bekämpfen. Die Reaktivierung sendet zudem ein klares Signal an Venezuela. Im Kern wird die Flotte aus 11 Kriegsschiffen sowie den mit Nuklearsprengköpfen bestückten Flugzeugträger USS George H.W. Bush bestehen. Die Reaktivierung der 4. US-Flotte geschieht zu einer Zeit, in der zahlreiche Länder Lateinamerikas unter anderem Venezuela, Bolivien und Ecuador, von links regiert werden und den US-Anspruch auf Lateinamerika in Frage stellen. Das drückt sich auch in Fragen der militärischen Kontrolle aus. So hatte Ecuador vor kurzem angekündigt, den Vertrag über den ecuadorianischen Luftwaffenstützpunkt Manta, den das US-Militär noch bis November 2009 nutzen kann, nicht mehr verlängern zu wollen. Experten weisen seit einiger Zeit darauf hin, dass sich die USA darum bemühten, ihre militärische Präsenz in Kolumbien, El Salvador und Peru zu verstärken. Die 4. US-Flotte war 1950 deaktiviert worden, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg in südamerikanischen Gewässern vor allem gegen deutsche U-Boote zum Einsatz kam.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL. Und nun kommt, wie versprochen, ein Song von Kambeshkin mit dem poetischen Titel El Gran Ojo de tu Corazón en Llamas.
Hoy te puedo hablar de ella. Hoy sé referirme a ella. Vino para rescatar, vino para rescatarme a mí. Ogro y a la vez princesa, Kalina mi negra quema. A la vez puede curar, su alegría contagiarme a mí.
Me haces bien. Bolivien nach dem Referendum in Santa Cruz. Steht das Land vor einer Spaltung? Ein Kommentar von Thomas Gutmann. Santa Cruz hat vergangenen Sonntag über mehr Autonomie abgestimmt. Seit Evo Morales vor gut 2 Jahren in den Präsidentenpalast einzog, versucht die Opposition, seine Politik des Wechsels zu torpedieren. Der ehemalige Coca-Bauer hat sich als Anführer der Mass der Bewegung zum Sozialismus die gleichmäßige Verteilung des bolivianischen Reichtums auf seine Fahnen geschrieben. Das ambitionierte Projekt der Mass und ihre Galionsfigur Morales ist die Beendigung der Kultur der Plünderung, die das Land jahrhundertelang prägte. Dass dies die Profiteure der Plünderung provozieren würde, war klar. Diese zogen sich nach ihrem Machtverlust in La Paz in die 4 Tieflandprovinzen zurück. Vor allem in der größten Provinz in Santa Cruz konnten sie sich eine Machtbasis schaffen, von der aus sie die Politik des Wandels von Evo Morales nun attackieren. Die Cruceños fühlen sich von der Zentralregierung traditionell vernachlässigt und diskriminiert. Viele Oligarchen sind zudem in der Tieflandprovinz beheimatet. Der Mix aus Großgrundbesitz und gefühlter Vernachlässigung ermöglichte es der Opposition in Santa Cruz, eine Bastion gegen Evo Morales zu errichten, die eine gewisse Verankerung in der Bevölkerung hat. Dabei spielte sie geschickt mit den vorherrschenden Bildern der Cruceños, dass man in La Paz noch nie zu ihren Gunsten regiert habe und daher die Autonomie die richtige Entscheidung sei. Dieses Gefühl unterfüttern oppositionelle Politiker geschickt mit einer sozialen Rhetorik, die den Einwohnern die Teilhabe am Reichtum der Provinz versprechen. Schätzungsweise 1/3 bis die Hälfte der Cruceños fühlen sich mit der Autonomieidee verbunden. Aber mindestens ebenso viele unterstützen auch in Santa Cruz die Regierungspolitik von Evo Morales. Auch wäre am 4. Mai der Ausgang des Referendums für Autonomie nicht so klar mit Ja ausgefallen, hätte die Mass ebenfalls an die Urnen mobilisiert. Durch ihren Boykottaufruf blieb gut die Hälfte der cruceñischen Bevölkerung der Abstimmung fern. Mit dem Autonomiereferendum kann die Opposition zunächst einen propagandistischen Erfolg feiern. Insbesondere international steht die Regierung Morales zunehmend unter Druck. Aber auch zu Hause muss Morales aufpassen, dass er nicht zum Gejagten wird. Während die Autonomie in Santa Cruz nun durch eine Abstimmung legitimiert scheint, lässt die Verabschiedung einer neuen Verfassung weiter auf sich warten. Das wichtigste Projekt der Regierung Morales ist momentan auf Eis gelegt. Das Referendum von Santa Cruz wird die Regierung in La Paz nicht zu Fall bringen. Aber Evo Morales muss nun wieder das Heft in die Hand bekommen. Ein baldiger Volksentscheid über die neue Verfassung wäre eine Möglichkeit.
Die Steppe Brasiliens zieht sich fast durch den gesamten westlichen Teil des Landes. Angesichts der Trockenheit und Dürre haben die Bewohner dieser Region immer ums Überleben gekämpft. Die Steppe ist der Ort, der von vielen als Ort der Tradition des Rückschritts wahrgenommen wird, an dem die Moderne scheinbar spurlos vorbeigegangen ist. Der Autor João Guimarães Rosa, der in der Steppe im Norden des größten brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais aufgewachsen ist, stellt in seinen Geschichten in sehr mystischer Weise das Leben der Menschen dort dar, geprägt von einer Mischung aus Abgeschlossenheit gegenüber der Außenwelt und Religion einerseits und Gesetzlosigkeit und Gewalt andererseits. Von den Geschichten von Guimarães Rosa hat sich die Theatergruppe Redemoinhos aus São Paulo für ihr Stück A Casa, das Haus, inspirieren lassen. Zunächst waren da nur die Hauptdarstellerin des Stückes Isabella und Rudi der Regisseur. Sie wollten sich auf eine konstruktivere Weise mit Theater und Schauspiel beschäftigen, als es der straffe Zeitplan konventioneller Theatergruppen zulässt.
O grupo surgiu comigo e com Rudi. A gente, na verdade, nós fundamos o grupo.
Die Gruppe bestand zuerst nur aus mir und Rudi. 2004 haben wir angefangen, uns mit den Werken von Guimarães Rosa zu beschäftigen. Wir wollten eine Gruppe gründen. Rudi war seit vielen Jahren Schauspieler und ich bin Schauspielerin. Als wir uns für Guimarães Rosa entschieden hatten, haben wir angefangen, mit seinen Werken zu arbeiten. Wir haben Leute aufgefordert, bei uns mitzumachen. Aber eigentlich hatten wir nur unseren Traum, unseren Wunsch, ein Stück mit einer größeren Gruppe zu inszenieren. Aber niemand wollte so richtig mitmachen. Wir hatten kein Geld, wir hatten gar nichts. Einige schlossen sich uns an, einige stiegen wieder aus. Aber die meisten haben unsere Idee nicht akzeptiert. Nach einiger Zeit ist das Stück entstanden, hauptsächlich aus Improvisationen. Wir hatten uns bereits dazu entschlossen, in einem Haus und nicht in einem Theater zu proben. Wir haben versucht, ein Haus zu mieten, sind oft abgewiesen worden, bis wir schließlich dieses Haus gefunden haben. Daraufhin haben wir unser Stück an dieses Haus angepasst.
Fechamos a parceria e aí a gente começou a ensaiar, a adaptar a peça, a casa para essa casa.
Das Stück A Casa führte die Gruppe ein Jahr lang im Haus der São Pauloer Großgrundbesitzerfamilie Almeida Nogueira auf, das 1911 errichtet wurde. 2005 zog die Familie aus, weil es restaurierungsbedürftig war. Redemoinhos schloss einen Vertrag mit dem Restaurierungsunternehmen. Während der zweijährigen Restaurationsphase darf die Gruppe das Haus für Proben und Theateraufführungen nutzen.
Weil dieses Haus relativ alt ist, passte es perfekt zu unserem Stück. Für die Ausarbeitung der verschiedenen Szenen wurden also Räume des Hauses genutzt, sowohl drinnen als auch draußen. Wir haben Szenen gemacht, die im Garten spielen.
Die Gruppe bestand in dieser Zeit bereits aus 12 Personen, die sich mit dem Sertão, mit der Welt der trockenen Steppe befassten, die Guimarães Rosa in seinen Werken darstellt. Die Texte, die der Autor in den 30er Jahren schrieb, sind geprägt von Abgeschlossenheit gegenüber der Außenwelt, orientierungslosen Menschen, die sich in der Steppe verlaufen und sich von dort wegwünschen. Das Stück selbst setzt sich aus vielen voneinander unabhängigen Geschichten zusammen, die sich in der Steppe ereignen. Die erste Szene handelt von einer Frau, deren Mann verschwunden ist, seit er auf die andere Seite des Flusses gegangen ist. Ihre Tochter sehnt sich danach, die andere Seite des Flusses kennenzulernen und den einsamen Ort, in dem sie wohnen, zu verlassen.
Warum ist der Vater gegangen? Und warum warten wir auf ihn? Vielleicht wäre es besser, wenn wir auch weggehen würden.
Das kann man nicht verstehen. Das hat mit Gott zu tun. Das war schon immer so, seit den alten Zeiten. Es war schon immer so. Es war dein Vater, der gegangen ist, weil du noch ein Kind bist.
Wohin ist er gegangen? Wir wissen es nicht. Er ist weggegangen und wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Wenn er wirklich zurückkommt, woher kommt er dann zurück?
Er kommt aus der Welt zurück, von der anderen Seite des Flusses. Die Welt ist dort.
Und was macht er dort?
Das ist Männersache, nichts für Frauen. Der war halt so ein Mann. Er war in seinen eigenen Angelegenheiten dort. Das hat mit Gott zu tun.
Schließlich überbringt jemand die Schuhe des Vaters, der gestorben ist.
Dies provoziert eine Veränderung der Einstellung der Mutter. Sie ist wütend auf dieses miserable Leben, das sie führen, auf Gott, auf die Religion. Sie stellt Gott in Frage und sagt, was ist das für ein Gott, der so etwas macht? Wenn Gott in die Steppe kommt, dann soll er gewappnet sein. Das ist ein Zitat von Guimarães.
Steh auf, wir werden jetzt den Fluss überqueren. Dein Vater hat uns verlassen, um uns zu retten. Er wollte Gott sagen, dass es uns gibt. Denn Gott hat uns vergessen.
Eine andere Szene handelt von einem Mann, der sich in die Weite der Steppe zurückgezogen hat, in die Nähe eines Flusses, den er bewacht. Niemand darf den Fluss ohne seine Erlaubnis überqueren. Auf der anderen Seite lebte eine Frau, die Jacquelusi genannt wurde. Sie hieß Jacquelusi, weil sie mit einer anderen Frau zusammen war. Da sie Jacqueline hieß und ihre Geliebte Lucy, wurde sie vom Volk Jacquelusi genannt. Es wird gemunkelt, dass Lucy getötet wurde und dass Jacque 20 Tage lang mit dem toten Körper der Geliebten durch die Steppe irrte. Selbst Gott weiß nicht, nach was sie suchte. Jacquelusi wird von Antonio Necessario bedroht, als sie den Fluss überqueren will. Sie führen ein Streitgespräch.
Ich muss darüber. Ich laufe schon seit 2 Tagen in diese Richtung und ich kann nicht zurückgehen.
Nenn mich nicht bei meinem Spitznamen und wage keinen Schritt nach vorne, sonst werde ich die Kugeln in meiner Flinte loslassen. Hör auf, eklig zu sein. Jacque ist ein Flittchen, die mit einer anderen Frau zusammenlebt. Sie ist eine sündige Frau und deshalb darf sie sich nicht frei bewegen.
Ich bin es wirklich und ich komme hier auch ohne dich rüber.
Schließlich nimmt Jacquelusi all ihren Mut zusammen, rennt los und springt über den Fluss. Seit das Stück Akasa aufgeführt wurde, gelang es der Theatergruppe auch, Förderung von der Stadt Sao Paulo zu bekommen. Inzwischen probt Bredemunius an einem weiteren Stück, das ab September auf der Straße in Sao Paulo zu sehen sein wird.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.